Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falschrum im Schrank. Wir haben uns mal wieder was Besonderes überlegt und zwar gibt es heute eine ganz besondere Folge. Das Format habe ich bei Hazel Brugger und ihrem Mann Thomas im Podcast mitbekommen und dachte mir, das wäre doch richtig cool, das irgendwie für uns zu übertragen und unser eigenes Ding draus zu machen. Und Susi fand das auch gleich richtig cool.
Yay!
Also haben wir heute für euch ein Bücher-ABC dabei. Das sieht so aus, wir haben uns zu jedem Buchstabe vom Alphabet ein Buch, was irgendwie, ein Buch, boah, also es kann heute vorkommen, dass ich öfter falsche Wörter sage, ein Wort überlegt, was irgendwie mit der Bücherwelt zu tun hat und dazu auch ein bisschen Fragen oder eine kleine Aufgabe oder sowas und sprechen da jetzt einfach drüber. Ihr werdet sehen, wenn wir jetzt gleich starten.
Yes, leg los.
Okay, also wir starten mit dem A. Und da ist das
Überraschung.
Wort Analyse. Und zwar habe ich mir gedacht, ja, schön, dass du lachst. Wir werden jetzt ganz wissenschaftlich, nein. Aber die Frage ist, analysierst du gern Bücher oder lässt du sie eher auf dich wirken? Genau, wie ist die Herangehensweise an Bücher?
Ich fange einfach mal an. Also Ich finde, unter Analyse verstehe ich immer das, was man in der Schulzeit gemacht hat. Mhm. Also die Bücher wirklich genau gelesen, interpretiert, was wollte der Autor mir sagen, finde ich, hat einem das Lesen so ein bisschen verleidet.
Ja, voll.
Und wirklich so ein bisschen grausig gemacht. Und darum mache ich das auch nicht mehr. Also ich gehe nicht an ein Buch ran und denke mir, ich analysiere das jetzt nach den und den und den Aspektpunkten oder Kriterien, wie auch immer. Ich lese das Buch, weil ich es lesen möchte, weil mich der Inhalt interessiert und ich lasse es einfach auf mich wirken. Also bei der Analyse bin ich völlig raus, das ist in der Schulzeit geblieben, bin ich völlig fein mit.
Ja, stimme ich dir voll zu, weil ich finde, das ist genau sowas, weswegen man dann irgendwie so eine Scheu vor Büchern hatte, finde ich schon auch. Weil das immer war, oh, du musst bestimmte Kapitel lesen, dann musst du dir in den Kapiteln bestimmte Fragen angucken und Sachen hinterfragen und so. Und ich finde, das hat, also klar, es macht irgendwie Sinn, aber es hat einfach nie so Spaß gemacht. Dann gehen wir zum nächsten Buchstaben. Das wird jetzt, glaube ich, spannend. B, und zwar Buchrücken.
Ja.
Also, bist du Fraktion Leserin oder nicht?
Ich finde, da muss man jetzt schon differenzieren. Also, ich habe damit kein Problem, zum Beispiel, wenn wir auf den Bücherflohmarkt oder sowas gehen, gebrauchte Bücher mit Leserinnen zu kaufen, weil das gehört auch irgendwie dazu. Ne? Also Buch hat ein Leben und wenn ich es gebraucht kaufe, finde ich das nicht so schlimm. Es sollte nicht ganz zerfleddert sein, aber wenn da jetzt so ein paar Leserinnen drin sind, ist das ja kein Problem, weil manche Bücher kann man ja gar nicht lesen, ohne eine Leserille reinzumachen.
Ja.
Weil der Buchrücken, also weil das Buch so gebunden ist, dass der Rücken sofort bricht, sobald du es aufmachst einfach. Und ich weiß, ja, ich spoilere jetzt, du hast eine Taktik, damit Buchrücken nicht brechen, die du mir nach, weiß ich nicht, wie vielen Monaten erst erzählt hast, die du auf TikTok gesehen hast. Ja. Will ich dich nochmal dran erinnern, dass du dann irgendwann angefangen hast, du, ich mach das jetzt übrigens so. Und ich so, aha, und wie lange weißt du das jetzt schon? Ja, das habe ich vor 3 Monaten gesehen. Ah, danke für den Tipp. Aber soll ich dir was sagen? Tatsächlich mache ich das nicht bei meinen Büchern. Also ich habe die noch nie so vorbereitet. Ich lese mittlerweile meine Bücher relativ vorsichtig irgendwie, aber nicht so bewusst. Also wie gesagt, ich finde das vom Prinzip her nicht schlimm, wenn da eine Leserille reinkommt. Ich breche den Buchrücken jetzt auch nicht, ne? Also ich klappe das Buch nicht so um. Das finde ich ist schon, also das tut körperlich weh. Aber ja, also ich habe da physischen Schmerz dabei, wenn ich sowas sehe, aber also ich lese sie relativ vorsichtig, aber selbst wenn ich ein Buch ausleihe und da jetzt eine oder zwei Leserinnen drin sind, finde ich persönlich nicht schlimm tatsächlich. Wie ist es denn bei dir?
Ja, es kommt drauf an. Also ich finde schon auch, ein Buch, was man gelesen hat, darf danach schon so aussehen, als ob es gelesen wurde. Ich finde, das macht auch den Charme aus, dass man sieht, hey, das Buch wurde benutzt und es ist nicht wie frisch aus der Buchhandlung und steht im Regal und wurde nie angefasst, weil das finde ich irgendwie auch ein bisschen traurig, wenn ein Buch noch so komplett neu ausschaut. Aber ich finde, also was bei mir auch gar nicht geht, wenn es so diese krassen Leserillen sind, also eben wenn man den Buchrücken so durchgebrochen hat, das tut mir auch weh. Weil ich mir denke, au, das schöne Buch, oh Gott. Ich bereite meine Bücher tatsächlich eigentlich fast immer so vor, wie TikTok es mir gezeigt hat. Einfach auch, weil ich meistens ein Buch mit einer Hand halte und das so super anstrengend ist, wenn das Buch nicht quasi aufgewärmt ist, würde ich jetzt mal sagen. weil es dann halt immer wieder zuklappen will. Und deswegen mache ich das schon immer, dass ich den Buchrücken so ein bisschen halt weicher mache.
Ich stelle mir gerade so ein Buch mit so einem Schweißband vor, was sich so warm macht fürs Workout. Das ist gerade so meine Vorstellung, die ich im Kopf habe. Sehr schön.
Aber genau so ist es. Also ja, ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig. Puh, okay. Nächster Buchstabe, C. Cliffhanger. Kannst du dich noch an einen krassen Cliffhanger aus einem Buch erinnern? Oder auch irgendwie entweder innerhalb von einem Buch oder auch, was ich viel, viel schlimmer finde, zwischen Büchern einer Reihe. Weil dann muss man ja warten, bis das nächste Buch kommt.
Das ist korrekt. Ich habe wirklich, ich bin in mich gegangen und habe verzweifelt versucht, an eine Reihe zu denken. Und die einzige Reihe, die mir eingefallen ist, ist die Cat Me Academy-Reihe. Mit dem Cliffhanger, die ist noch irgendwie sehr präsent. Und da fand ich, kann mich nicht mehr dran erinnern, daher, ob der dritte Band hatte auch so einen Cliffhanger, ne? Aber den fand ich nicht so krass wie den Cliffhanger am ersten Band. Vom ersten auf den zweiten, das war für mich ein Cliffhanger, da habe ich gedacht, was zur Hölle möchte sie jetzt? Wie kann sie einem das antun? Aber es gibt ja auch so Bücher, du hattest ja auch gesagt, die innerhalb so Cliffhanger haben. Und dann habe ich so überlegt, ein Autor, der das so gut macht, und ich weiß, wir reden sehr oft über ihn, ja, aber Chris Carter. Wirklich, das ist so schlimm, weil, sagen wir mal so, die Kapitel sind relativ kurz, ne, bei dem. Und dann enden die aber so, dass du dann sagst, ach komm, ich lese noch eins, weil sind ja nur kurze Kapitel. Und das ist ungefähr bei jedem Kapitel so. Und dann irgendwann 3 Stunden später, dann denkst du dir so, alles klar, es ist 4 Uhr nachts, ich muss in 2 Stunden aufstehen. So ist das. Also Chris Carter macht das richtig gut.
Ich finde auch, das ist, also ja, am Ende einer Reihe ist erstmal super frustrierend, weil man sich denkt, oh Gott, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Ich muss aber ein halbes Jahr warten, okay. Aber in einem Buch ist genauso schlimm, weil ich bin so Typ Mensch, ich kann nicht in einem Kapitel aufhören zu lesen. Ich muss schon immer nach einem Kapitel aufhören. Und wenn das Kapitel dann so ein Ende hat und denkst, oh, also noch ein Kapitel geht schon. Oh, noch ein Kapitel geht schon. Und dann ist Phänomen 3 Stunden später, wie du gesagt hast.
Das ist, also es hat beides, also beide Cliffhanger-Arten sind nicht schön. Nee. Es gibt ja eine neue Fantasy-Reihe von Becca, ich habe einen Nachnamen vergessen, die Fourth Wings-Reihe. Die soll ja so tierisch krasse Cliffhanger haben. Und der erste Band muss wirklich, der muss krass gewesen sein, weil alle waren zerstört nach diesem Buch. Und dann ist ja jetzt der zweite Teil relativ nah dran erschienen. Und der muss aber auch nochmal so einen krassen Cliffhanger haben. Und sie hat das andere Buch noch nicht mal angefangen zu schreiben oder sie schreibt es gerade erst. Und ich habe mir den ersten Teil gekauft und dann habe ich gedacht, in 3 Monaten kommt der zweite Teil raus, dann liest du den ersten Teil noch nicht, sondern erst, wenn du den zweiten Band hast, weil ist ja so ein krasser Cliffhanger. So, dann haben das alle relativ schnell gelesen, ich noch nicht. Der zweite Band liegt jetzt auch bei mir, ich warte einfach, bis der dritte dann raus ist.
Du bist doch auch eine Taktik. Es ist nach dem dritten Teil zu Ende?
Ich glaube ja, es soll eine Trilogie sein.
Na, dann wäre
also
das
ich hoffe, weil wenn sie dann schon, wenn dann wieder alle das Buch an die Wand schmeißen, weil es so einen krassen Cliffhanger hat, also irgendwann gebe ich auch auf, muss ich offen und ehrlich gestehen.
Ja, ich kann mich auch nicht so krass, also ich habe irgendwie nicht so krass präsent irgendeinen Cliffhanger im Kopf. Die du gesagt hast, ja, stimme ich voll zu. Und das Einzige, was mir wirklich in den Kopf gekommen ist, und da kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern, ob es ein krasser Cliffhanger war oder ob ich einfach nur wissen wollte, wie das Buch weitergeht, war nach A Whisper of Stars. Dass ich doch da so krass gehypt war und mir dachte, ich will jetzt sofort den nächsten Teil haben. Ich habe aber nicht mehr im Kopf, ob es einen Cliffhanger gab.
Es war kein Cliffhanger. Also ich finde, der erste Teil war schon abgeschlossen. Aber du wusstest halt, okay, es geht halt weiter. Also weil du hast noch nicht alle von der Handlung erfahren, sondern du bist so in so eine Richtung geschubst worden und dann wolltest du halt wissen, wie es einfach weitergeht und wie sie dieses Problem lösen.
Okay.
Also so habe ich es empfunden.
Ja. Nee, das war auch mein Gefühl. Okay, ja gut. Also dann die Cat Me Academy, die uns mehrfach fertig macht. Ich finde nämlich, da ist es auch so oft so, dass die Kapitel sind eh schon so kurz und dass irgendwas angeteasert wird und denkst, na toll, jetzt muss ich das nächste Kapitel auch noch lesen.
Sind gerade nicht gerade kurz.
Nee, überhaupt nicht. Gut, dann gehen wir zu D. Druck. Also eher Typ physische Bücher oder auch digital, also Hörbuch. Ich habe noch aufgeschrieben
Oder
Writing,
E-Book.
Fragezeichen, genau.
Also ich konsumiere alle drei Arten von Büchern tatsächlich, auch wenn man, ich weiß noch, wie der Beginn der E-Book-Zeit, wo dann alle gesagt haben, ja, und jetzt wird das physische Buch vom E-Book abgelöst und alle werden nur noch einen E-Reader haben. Es haben alle Daseinsformen ihre Berechtigung, aber ich lese immer noch am liebsten ein physisches Buch, wenn man es einfach in der Hand hat. Danach kommt das Hörbuch und dann das E-Book.
Ich glaube, nee, ich habe noch nie ein komplettes E-Book gelesen. Ich hatte schon mal so auf dem Tablet oder auf dem Handy was runtergeladen, aber das ist irgendwie nicht so wirklich meine Welt. Und ich muss auch sagen, also ich überlege schon immer mal wieder, ob man sich ein E-Book-Reader holt. Aber im Endeffekt bin ich einfach wirklich komplett Fraktion physisches Buch. Ich brauchte, also das ist auch so gefühlt meine Art, wie ich mit Sachen umgehe. Ich muss mir Sachen aufschreiben, ich muss Sachen in der Hand haben. Bin so total der haptische Mensch. Deswegen physisches Buch über alles. Aber ich würde sagen, also nicht 50-50, aber Hörbuch hat schon auch seinen Stellenwert. Kommt immer drauf an. Ich finde, das ist bei mir immer so phasenweise. Ich hatte eine Zeit lang, habe ich nur Hörbücher gehört. Da konnte ich kein physisches Buch in die Hand nehmen, weil mich das so genervt hat. Ja, ich finde, ein Hörbuch ist ein anderes Erlebnis. Aber mag ich auch total gerne. Okay, dann E. Das finde ich jetzt spannend, weil ich habe da eigentlich relativ klar eine Antwort drauf. Erzählperspektive. Welche liest du denn am liebsten oder hast du überhaupt sowas, dass du sagst, das ist die Erzählperspektive, die ich am liebsten lese?
Ich habe da keine Präferenz. Ist mir
Nee?
egal. Nee, also
Krass.
man kauft sich das Buch, also man liest den Klappentext, manchmal liest man ja auch die Bücher an, wenn man in der Buchhandlung ist. Mir ist das völlig wurscht.
Krass, weil ich bin total, also ich hatte eine Zeit lang das, wenn das nicht aus der ersten Person geschrieben war, habe ich das Buch wieder weggelegt und habe das gar nicht erst gekauft, weil ich mir gedacht habe, das kann ich nicht lesen, mag ich nicht. Also mittlerweile
Okay.
ist mein Horizont, hat sich erweitert und ich bin da nicht mehr ganz so, aber ich weiß nicht, ich hatte da früher voll das Problem, dass ich mich da nicht so in die Geschichte reingefunden habe, weil ich quasi
Okay.
wirklich das Gefühl haben musste, dass ich das bin, der diese Geschichte quasi erlebt. So, das war so meine Interpretation davon, warum ich das so lesen mag. Zum Beispiel, was ich irgendwie, also damit struggle ich schon immer noch ein bisschen, ist so die dritte Person. Also wenn es heißt, sie machte, er machte und so, weil sich das dann für mich so fremd anfühlt, wenn ich das lese, weil ich halt wirklich so krass in diese Geschichte eintauche. Aber geht mittlerweile auch viel besser wie früher. Also ich würde nicht sagen, dass ich deswegen jetzt ein Buch nicht kaufe.
Spannend. Also aber so unterschiedlich tickt man. Ich mache mir da überhaupt gar keine Gedanken. Ich fange an, das Buch zu lesen und ich denke nicht über die erste Erzählperspektive nach. Also, das ist egal, wie es anfängt.
Kurz und knackig. F für Filmadaption. Also generell vielleicht als Frage, magst du Filmadaptionen? Also wenn Bücher zu Filmen gemacht werden.
Ich habe da absolut nichts dagegen. Es kommt natürlich darauf an, wie es gemacht wird. Und nicht immer ist die Filmadaption die richtige. Manchmal braucht ein Buch einfach auch mehr Zeit, um erzählt zu werden. Aber ich würde sagen, vom Prinzip her kann man das immer machen.
Ja, ich finde schon auch, vor allem, es gibt ja auch so Leute, die da so krass dagegen sind mit, das Buch ist immer besser. Das finde ich nämlich gar nicht unbedingt, wenn ich ehrlich bin.
Das kommt halt drauf an. Ich finde, es sind halt zwei unterschiedliche Medien, die halt auf unterschiedliche Art und Weise funktionieren. Und du wirst nie ein Buch eins zu eins so umsetzen können, weil ein Buch auf eine andere Weise auf die Menschen einwirkt, als es ein Film tut. Und ich finde, das muss man schon ein bisschen getrennt voneinander betrachten. Also, du kannst im Endeffekt so richtig vergleichen, kannst du es nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber also wenn ich ein Buch schon gelesen habe und das Buch wird verfilmt, dann gehe ich da nicht mit der Erwartungshaltung ran, die werden das eins zu eins so umgesetzt haben, sondern ich mache mich schon so ein bisschen frei von Erwartungen und schaue dann halt, okay, gucken wir mal, wie sie es gemacht haben. Ja, und dann ist es ja so, dass der Kern des Ganzen rübergebracht werden sollte. Also zumindest für mich. Und wenn das passiert ist, dann finde ich, ist das auch eine gelungene Filmadaption.
Voll. Ich finde nämlich auch, ich glaube genau, das ist so ein bisschen der Fehler, dass man liest ein Buch und man hat ja dann das eigene Kino, was parallel dazu abläuft im Kopf. Und dann kommt halt die Erwartungshaltung, hey, in einem Film muss alles 1:1 umgesetzt werden und jeder Moment. Es ist ja, manchmal sind es ja auch diese kleinen Momente, die man in einem Buch so, so schön findet, die aber halt in einem Film dann einfach nicht den Platz haben, weil sie halt nicht zur Gesamtstory beitragen. Von dem her finde ich schon auch, wie du gesagt hast, es kommt voll drauf an. Manche Bücher sind auch einfach nicht dafür gemacht, in einen Film umgesetzt zu werden. Und generell, finde ich, ist es auch mehr das, dass man halt die Idee von dem Buch in den Film umsetzen kann. Und dann muss man halt quasi das Material, was aus dem Buch da ist, schauen, wie man das als Film umsetzt. Und da ist dann halt zwangsläufig, dass manche Sachen weggelassen werden oder auch andere Sachen vielleicht anders erzählt werden müssen, weil es halt im Film einfach anders funktioniert. Hast du irgendwie so im Kopf irgendeine Verfilmung, wo du sagst, boah, die fand ich richtig cool?
Ich habe überlegt und mir ist keine eingefallen, wo ich wirklich beide Sachen konsumiert habe. Also wo ich das Buch gelesen habe und den Film. Ich habe eine, die ich einfach furchtbar schlecht fand, tatsächlich.
Ja, das passt mir ein, aber ich kann nämlich mit guten Sachen dienen. Cool, dann sag du mal, was dir nicht so getaugt hat.
Ja, das war ein Kinofilm, den wir zusammen gesehen haben, das war Tod auf dem Nil, die Neuverfilmung. Die war, also, das ging gar nicht. Das war so eine, das war, also Mord im Orient Express fand ich gut, da habe ich das Buch allerdings noch nicht zugelesen, aber das hat man schon so aus den alten Verfilmungen mit Sir Peter Ustinov, das sind ja für mich die Hercule Poirot-Verfilmungen, das hat das schon, da hattest du dieses Feeling, ja, und dieser Tod auf dem Nil, das war so ein Klamauk, die haben die Handlungen so abgeändert und da eine Story draus gemacht, also wirklich, das war nicht gut.
Ja, ich meine, wer den Podcast letztes Jahr gehört hat, der weiß davon. War das letztes Jahr oder ist das noch länger her?
Nee, das war davor das Jahr.
Ah, dann vor
2022.
Boah, Gott, ja. So sehr ist der Film hängen geblieben. Ja, tatsächlich, stimmt jetzt, wo du es sagst, aber eben, da habe ich das Buch hier zum Beispiel nicht gelesen. Also ich bin so eine Liste durchgegangen mit Buchverfilmungen, weil ich mir auch dachte, boah, ich weiß ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht. Und was ich schon sagen würde, ist The Perks of Being a Wallflower. Da habe ich das Buch gelesen und danach den Film gesehen. Da finde ich, ist die Verfilmung einfach super schön gelungen. Ich habe noch im Kopf, dass, glaube ich, also wie es halt so ist, dass eben nicht alles aus dem Buch 1:1 übernommen wurde. Aber ich finde, es ist einfach eine schöne Übersetzung von dem Buch in einen Film. Das fand ich gut. Und das andere, tatsächlich Howl's Moving Castle, also das wandelnde Schloss. Da finde ich es nämlich spannend, dass ich, also aber vielleicht liegt es halt auch echt daran, dass ich quasi den Anime zuerst kannte. Das ist so, da ist für mich das Phänomen, ich finde den Film besser wie das Buch. Das Buch war spannend, das gelesen zu haben, weil das Buch schon nochmal anders ist von der Geschichte. Aber für mich persönlich hat das halt so ein, ja, ich finde den Anime einfach cooler. Aber das ist dann ja auch einfach nur Geschmackssache. Gut, oh, jetzt kommt ein spannendes Thema. G für Ghostwriter. So,
ja, da kannst du ja, genau, mehr dazu erzählen.
Ja, ich kann dazu ein bisschen mehr sagen. Jack Edwards, kennen wir ja dank dir, hat am 4.10., letztes Jahr im Oktober ein Video dazu rausgebracht, weil da so eine aktuelle Debatte über Ghostwriter war. Das habe ich mir jetzt extra auch nochmal für die Folge angeguckt und so ein paar Notizen mir rausgeschrieben, weil ich finde, dieses Video hat er so gut aufbereitet und ich finde, er hat da auch so gute Ansichten zu dem ganzen Thema mitgebracht und ich finde, das ist ein Thema, was irgendwie auch, finde ich, Gehör bekommen sollte. Genau, der Anlass, weswegen er dieses Video gemacht hat, ist das Buch von Millie Bobby Brown, was letztes Jahr im Herbst erschienen ist, 19 Steps.
Erscheint jetzt übrigens gerade auf Deutsch oder ist gerade erschienen, ja.
Ah, voll gut. Ja, passt, dann. Das ist ja doch wieder aktuell. Und genau, nämlich was er erzählt hat, ist schon spannend, dass da halt irgendwie so mega, es halt wirklich so ein, ja, halt ein Aufruhr gab mit, Millie Bobby Brown schreibt ein Buch, aber es hat sie ja gar nicht geschrieben, bla bla blub. Und dann hat er gesagt, also ihm ging es quasi auch am Anfang so, also okay, sie hat das Buch gar nicht geschrieben, aber im Endeffekt hat er danach recherchiert und es wurde ab dem ersten Moment, wo sie verkündet wurde, dass dieses Buch rauskommt, kommuniziert, dass sie das Buch nicht alleine schreibt. sondern dass sie einen Ghostwriter hat oder eine Ghostwriterin, und zwar Kathleen McGurl. Wie das quasi auch überall kommuniziert wurde, ist, dass sie dieses Buch quasi zusammenschreiben. Was ich aber so spannend fand, ist eben so die Fragen, die er aufgeworfen hat mit, warum ist es überhaupt so ein Riesenthema, dass man sich drüber aufregt, dass da zum Beispiel eine Schauspielerin steht und sagt, sie hat ein Buch geschrieben. Also, beziehungsweise ist ja nicht mal so, es kommt ein Buch in ihrem Namen raus und alle sind so, hä, okay, das hat aber wer anders geschrieben, es geht ja gar nicht. Weil, was bei so bekannten Leuten ja schon auch oft ist, dass sie Dinge von Marken repräsentieren und da hat man kein Problem damit. Also zum Beispiel Parfums, Klamotten, Merch. Ist ja nicht so, dass die Leute das alles selber machen. Aber der Name steht dahinter. Warum hat man damit kein Problem, aber mit diesem Ding, dass jemand ein Buch geschrieben hat und das eigentlich wer anders geschrieben hat, damit hat irgendwie die Öffentlichkeit so ein Problem. Ich finde, das war irgendwie ein richtig kluger Gedanke, den er da hatte, weil ich mir auch dachte, hat er eigentlich mega recht, oder?
Bei einem Buch denke ich mir schon, wenn da der Name draufsteht, dann assoziiere ich das mit dem Buch auch als immer als Autor. Ja, und dass der maßgeblich mit an der Geschichte beteiligt ist. Weil wenn jetzt ein Star Werbung macht für irgendwas, dann weiß ich, dass da trotzdem die Marke dahinter steckt.
Ja.
Und dass das nicht komplett das Eigentum ist. Ich verstehe aber auch nicht, warum der, also bei gewissen Punkten der Aufriss ist. Also ich habe es bei dem Buch von Millie Bobby Brown tatsächlich nicht verstanden, weil es von Anfang an kommuniziert wurde.
Ja.
Ja, und ich finde, das ist für mich auch der entscheidende Punkt.
Ja.
Es gibt Ghostwriter, es entscheiden sich Leute dazu, Ghostwriter zu sein. Ja, und die gehen das ein. Ich finde, es sollte definitiv kommuniziert werden und es sollte nicht unter den Tisch fallen, sodass die berühmte Person, die dann die Ideen geliefert hat, so wie das ja bei Millie Bobby Brown der Fall war, ja, also sie hat diese Ideen geliefert und hat diese Geschichte mit maßgeblich geprägt, ja. Geschrieben hat sie jemand, der besser schreiben kann einfach, ja, der
genau
dafür,
das ist der,
ne,
Punkt.
Der
ganz genau,
genau das gemacht hat, so. Und das finde ich in Ordnung, aber bei manchen passiert das, glaube ich, einfach, dass das halt so unter den Tisch gefallen lassen wird, weißt du, und dann gesagt wird, das ist mein geistiges Eigentum. Das ist es aber nicht. Ja. Es ist nicht komplett das geistige Eigentum dieser Person. Und das ist, glaube ich, das, warum dieser Aufschrei dann immer so kommt. Und wie gesagt, ich finde, das ist völlig okay, wenn das kommuniziert wird. Ich muss noch nicht mal den Namen wissen. Wenn der Ghostwriter sagt, das muss nicht erwähnt werden, wie man heißt oder sowas, ist das okay. Fair bezahlt werden sollte er aber auch und es sollte nicht alles, also weißt du, es sollte alles fair bleiben einfach.
Ja. Ich finde, solange man halt, also ich finde, genau, boah Gott, jetzt rede ich gerade hier auch schon im Kreis. Es ist nicht so ein
einfaches Thema. Das ist heute unsere Form.
Ja,
Transparenz ist, glaube ich,
ganz genau.
Das Stichwort.
Ich finde, vom Prinzip her ist Ghostwriting überhaupt nicht schlimm, weil genau das ist es. Millie Bobby Brown hätte dieses Buch alleine nicht schreiben können. Andersrum, die Autorin, die Ghostwriterin, hätte das Buch auch nicht schreiben können, weil sie diese Idee gar nicht hatte. So, das heißt, die beiden haben sich gebraucht, damit dieses Buch zustande kommt. Wenn man das genau so sagt, hey, das ist kollaborativ entstanden, finde ich, ist das saugeil, weil da ist was entstanden, was ohne beide Beteiligte nicht hätte entstehen können. Aber genau diese anderen Phänomene, wo du denkst, da steht ein Star und dann kommt irgendwann raus, diese Person hat das Buch nicht geschrieben, da kommt man sich verarscht vor, weil es ist ein kreativer Prozess, ein Buch zu schreiben. Du denkst, das hat die Person geschrieben, hat sie nicht. Okay, cool, danke dafür. Ja, jetzt haben wir sehr ausführlich über das Thema gesprochen. Ich finde aber auch, es ist schon ein spannendes Thema.
Ja, was über das nicht viel gesprochen wird tatsächlich.
Nee,
ne? Also
nee, eben. Ja, aber schau, wenn wir jetzt schon gerade bei kreativen Prozess waren, den nächsten Buchstaben H, habe ich mir was Besonderes ausgesucht. Und zwar dachte ich mir, wir machen jetzt ein Haiku.
Da ich auch kurz, als ich die Liste gesehen habe, habe ich kurz gedacht, willst du mich jetzt eigentlich veralbern?
Ich fand das lustig. Vor allem meine Idee war auch noch, wir machen das hier einfach spontan im Podcast. Und dann so, nee, das muss ich mir überlegen, da muss ich mich reinlesen, das muss ich mir erst angucken, das kann ich nicht spontan. Ich so, okay.
Nee. Das wäre auch nicht spontan gegangen.
Okay. Ja, aber also ist denn bei dir was zustande gekommen?
Es ist bei mir was zustande gekommen, aber ich habe tatsächlich vorher nochmal gegoogelt und habe mir halt Beispiele durchgelesen. Und ich fand das ganz interessant, weil du hast ja reingeschrieben, wie man den so schreibt. Und das ist, also es ist eine Gedichtsform, eine japanische Gedichtsform, die aber mittlerweile auf der ganzen Welt vertreten ist, und zwar sehr häufig. Und sie besteht aus 3 Zeilen. Und du hattest reingeschrieben mit 5 Silben, 7 Silben, 5 Silben. Ne? Mhm. Und ich habe dann aber nochmal nachgeguckt und habe mir dann so Beispiele durchgelesen und habe dann festgestellt, hä, das sind aber mehr Silben. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass dieses 575 auf die japanische Sprache bezogen ist, weil das bei denen besser ausgeht.
Ja, genau. Das wollte ich ja auch erklären.
Und in den europäischen Sprachen sagt man, also es bleibt ein Dreizeiler, ja, aber man sagt, man hat zwischen 11 und 17 Silben. Also das ist so die geläufigste Form, was ich jetzt herausgefunden habe.
Ich habe mir auch noch mal ein Video angeguckt von einem, der das eben auch erklärt hat, wie das funktioniert. Weil im Prinzip ist es im Japanischen so, also er hat übersetzt, wie dieses mit diesen Silben, woher das kommt, ist, dass im Japanischen sind es halt diese Laute, oder also Mora heißt es. Und man, im Prinzip könnte man es für uns übersetzen, dass es betonte Silben sind. Und es gibt nämlich eigentlich auch einen bestimmten Sprechfluss, den du da einhältst. So, das war das Fazit, dass eigentlich deswegen ist dieses 575 falsch. Aber er hat auch wiederum gesagt, das ist, sind die Regeln davon. Es gibt aber auch Haikus, die bestehen aus 3 Wörtern. Das ist vollkommen egal. Im Prinzip ist das eine Leitplanke, die man da hat. Und auch wie du jetzt eben hast, dass wir in anderen Sprachen mehr Silben haben. Ich glaube, es geht trotzdem um diese Grundgedanken, die man halt hat von einem Haiku. Mit, es sind diese 3 Zeilen, man hat wenige Silben und es hat immer so ein bisschen einen Bezug zur Natur. So, das war das, was ich noch so rausgefunden habe.
Genau, also ich habe die 17 Silben ausgenutzt.
Okay, ich nicht. Ja dann, schieß mal los, du mit deinem Haiku.
Oh Gott, warte. Oh, das fühlt sich wie in der Schule an.
Weißt du, wenn du so ein Gedicht auswendig lernen musst. Vorlesen.
Nein, 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 pass auf, also. Ach so, und es soll ein bisschen nachhängen, ne? Das war ja auch noch das. Mhm. Also es ist schon, so einfach ist es nicht, wie man denkt. Warte. Mhm. Ich hatte es gerade. Sonnenuntergang. Ich schließe die Augen, ausatmen. Dunkelheit. Das war's.
Oh, cool. Er ist doch voll gut.
Ja, das fand ich auch, sonst hätte ich es jetzt nicht vorgetragen.
Ja, cool. So, jetzt kommt mein kreativer Erguss.
Ja.
Jetzt kann ich nicht aufhören zu lachen. Also ich weiß jetzt, was du meinst. Es fühlt sich wirklich an wie in der Schule, was vortragen.
Ja.
Vergilbte Blätter. Seiten vom Winde verweht. Geschichten entfliehen.
Beautiful.
Schau, ich finde, wir könnten voll in den Heinz Haiku-Business gehen.
Das ist jetzt Plan B oder C oder D?
Ja, also ihr könnt uns dann jetzt Kommentare hinterlassen, wir schreiben euch Haikus. Nein.
Nee, bitte nicht. Nee. Ich finde, das war schon so ein bisschen, also ich finde, wenn man den Einstieg geschafft hatte, du brauchtest die erste Zeile. Ja, ich. Dann,
oder
dann
halt
ging's.
So eine grobe Idee. Bei mir war es tatsächlich nicht die erste Zeile, bei mir war das mit den Seiten und Wind und so. Und dann musste man halt mit den Silben rumtun. Ja, gut, nächster
Buchstabe. Wir haben es geschafft.
Ja, E wie Illustration. Magst du denn Zeichnungen in Büchern, Gestaltung, Kapitel, bla bla blub, wenn Bücher halt ein bisschen illustriert sind?
Ja, ich glaube, jeder, der uns ein bisschen zuhört im Podcast, weiß, was die Antwort darauf ist, und zwar von uns beiden, oder?
Ja.
Also, ist halt die ganz große Liebe.
Ja, absolut.
Ich finde, mehr braucht man dazu nicht sagen.
Nee, und zwar, das kann wirklich alles sein. Schöne Bilder, Karten vorne drin, Kapitel designt, ach, alles beautiful, lieben wir sehr.
Es kann aufwendig sein oder auch ein bisschen schlichter. Einfach, wenn da ein bisschen Liebe reingesteckt wird, dann ist das schon, es ist so schön. Ja.
Gut, dann J. Damit habe ich mich ehrlicherweise schwer getan. Jahrhundert. Also gibt's ein Jahrhundert, über das du gerne liest? Und ich habe es dann noch ein bisschen ausgeweitet, dass man es verallgemeinert, also eher so Gegenwart, Themen, Sachen aus der Vergangenheit oder eher in die Zukunft gerichtet.
Ich bin kein historischer Romanleser. Mhm. Also das ist ein Genre und das hängt ja damit zusammen, dass das halt viel in der Vergangenheit spielt. Da bin ich nicht der größte Fan von.
Ich auch nicht.
Ich lese schon ein bisschen was, aber es ist, wenn, dann nähere Vergangenheit. Also ich glaube, die Schmerzgrenze ist wirklich 18. Jahrhundert. Ab dem 19. Jahrhundert wird es einfacher. Gegenwart geht immer. Und ich lese ja auch gern Science Fiction, also auch Zukunftssachen. Also Gegenwart und Zukunft sind eher meine Zeit. Räume und also Vergangenheit ist, kommt drauf an. Also wie gesagt, 20. Jahrhundert ist ja gar, zähle ich ja noch mit zur Gegenwartsliteratur so ein bisschen oder neuere Vergangenheit, aber weiter drunter wird schon schwierig.
Ja. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Ich habe dann auch überlegt, und das Einzige, was mir so in den Kopf gekommen ist, ist halt hier Discovery of Witches, dass ich da so im Kopf habe, oh, ich liebe das viktorianische England. Aber dachte mir, wow, nur weil ich das in einer Buchreihe gelesen habe, kann ich das jetzt nicht so definieren, dass das meine Lieblingsjahrhundert ist. Weil ich finde nämlich auch grundsätzlich, ich bin null der historische Romanleser, weil ich finde das so anstrengend. Also auch interessant. Ich mag das schon, wenn so geschichtliche Fakten irgendwo mit verwurstelt sind. Aber das Genre an sich ist nicht meins.
Du kannst es auch so und so schreiben. Also es hängt natürlich auch immer, ne, ab, wie es geschrieben wird. Aber ich finde, man geht weiter in die Vergangenheit zurück, wenn man Klassiker liest. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Klassikerleser.
Ja.
Also das ist auch eher was, was selten passiert. Aber
ich hatte tatsächlich so, keine Ahnung, mit Anfang 20 oder so, da habe ich eigentlich nur so Science-Fiction-Sachen gelesen. Also, oder auch, ja doch, das hatten wir doch auch in unserem Genre-Ding. Dystopie, Utopie und sowas, gehört das nicht auch irgendwie damit so zusammen?
Ja, das ist Science-Fiction.
Ja, genau.
Ja.
Also das war ja komplett mein Genre. Davon bin ich ja jetzt auch weggegangen. Aber also ich würde sagen, die meisten Sachen sind so Gegenwartsgeschichten. Und wenn, dann noch eher in die Zukunft. Ja. Gut. Dann kommt jetzt wieder eine kurze Frage. K wie Kapitel. Lieber kurze Kapitel oder lange Kapitel?
Oder gar kein Kapitel. Oh. Ist auch eine Option, die existiert.
Nee, das ist keine Option.
Also für ist für dich keine Option?
Boah,
Also ich tue mich damit auch schwer. Dann ist ja so, dass man zwischendrin mal Absätze hat, was ganz gut ist. Ich bin aber auch eher ein Fan, also wenn es heißt Kapitel oder kein Kapitel, bin ich auch mehr bei den Kapiteln. Und ich tendiere auch eher zu kürzeren Kapiteln, beziehungsweise nicht so super, super langen. Also so ein Kapitel, wenn so ein Kapitel 40, 50 Seiten hat, das ist zu viel. Also Maximum 30 Seiten.
Ja.
Das ist in Ordnung.
Ja.
Aber dann ist auch schon sehr lang das Kapitel.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Das war nämlich was, das ist mir bei Offene See aufgefallen und das hat mir am Anfang des Buchs so super schwer gemacht, weil ein Kapitel, waren das, also es waren über 50, wenn nicht sogar bis an die 100 Seiten.
Ja,
weil das
und
ganze
das
Buch war
schon
nur in
10
Kapitel geteilt. Also das war so lang und ich finde, das ist halt auch so eine Sprache gewesen, die mit der ich mich am Anfang schwer getan habe. Irgendwie, das war so für mich nicht so leicht verdaulich, finde ich. Und dann auch noch so lange Kapitel. Boah. Und wiederum andere Bücher, da hatte ich das schon, dass Kapitel halt, keine Ahnung, 10 Seiten lang sind. Und das ist super geil. Weil dann fliegst du so durch und denkst du, noch ein Kapitel. Oh, noch ein Kapitel. Also tendiere ich schon auch mehr dazu. Okay, dann L wie Lesezeichen. Vielleicht eine überflüssige Frage, aber auch nicht ganz. Benutzt du denn Lesezeichen? Oder gehörst du zur Fraktion, ich mache mir Eselsohren ins Buch?
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist wie mit dem Buchrücken brechen. Eselsohren haben schon immer physisch wehgetan. Das geht nicht. Also wer Eselsohren reinmacht, Jack Edwards macht ja Eselsohren rein. Ne? Ist ja.
Aber ich weiß tatsächlich gerade nicht mal mehr, in welchem Buch ich das gemacht habe. Ich hatte dann mal eine ganz kurze Phase. Da habe ich das gemacht.
Es ist gut, dass du sagst, sie war ganz kurz. Sonst musste ich kurz überlegen, ob ich die Scheidung einreiche. Nein, also Spaß beiseite. Also ich nutze Lesezeichen, aber ich liebe die klassischen Lesezeichen und ich liebe ja die Lesezeichen mit dem Gummi drumherum, die du so einmal drum spannst. Das finde ich sind ja die besten, weil die verlierst du einfach nicht. Aber ich nutze ja auch alles als Lesezeichen. Postkarten, Kassenzettel, sehr prädestiniert als Lesezeichen. Oder ich habe gerade eine nicht benutzte Serviette drin. Im Buch. Also das geht auch alles als Lesezeichen, ne? Aber Eselsohren sind ein No-Go.
Ja, noch. Nee. Ich überlege gerade echt, bei welchem Buch das war. Oh mein Gott, ich weiß, welche Buchreihe es war. Es ist Shadow and Bone. Da habe ich Esel's On reingemacht.
Hast du einfach so gefühlt, oder wie?
Ja, ja. Weil ich mir dachte, ich will da was Bleibendes reinmachen. Also wirklich, das war auch mein Gedanke, dass ich für immer weiß, dass das die Seite war, wo ich was Cooles gelesen habe. Also das ist, die Eselsohren sind für mich nicht, hey, da bin ich gerade, sondern, oh, da habe ich was gelesen, was ich cool fand. Also quasi wie ein Post-it. Oh. Das war meine Eselsohren.
Das ist ja noch schlimmer. Also Jack Edwards macht das auch so, aber es gibt ja auch Leute, die wirklich Eselsohren reinmachen als Lesezeichen. Ist das ja nicht.
Für mich ist das, da habe ich was Interessantes gelesen. Ja, weil ich glaube, das war die Phase, da hatte ich keinen Bock, Post-its in das Buch zu machen. Ja, aber ich bin auch weggegangen von, ich benutze alles als Lesezeichen. Ich habe wirklich nur noch die mit dem Gummi. Und ich suche dann auch immer ein anderes Buch raus und
Ja, kann ich total verstehen, aber dafür habe ich zu viele Bücher angefangen. Und manchmal fängt man das so unterwegs an und dann habe ich kein Lesezeichen in der Tasche.
Das passiert mir gar nicht, weil ich dann immer schon gleich das neue Buch mit einem Lesezeichen versehe und so mitnehme.
Da bin ich zu unorganisiert dafür. Wenn ich mir so denke, okay, was will ich jetzt lesen, dann packe ich es entweder morgens ein oder ich kaufe das Buch und lese es, fange es an zu lesen. Und ich kann nicht jedes Mal ein Lesezeichen neu dazu kaufen. Nee, also können schon, aber macht wenig Sinn.
Nee, das stimmt.
Bei der Anzahl von Büchern, die ich kaufe.
Gut, ja. Jetzt kommt das, wo ich glaube, dass ich nicht super viel beitragen kann.
Ich habe aber auch nicht super viel. Ja.
Aber ich glaube, du kennst dich ein bisschen besser aus.
Ja, ich liebe, also auch das ist ja definitiv abzulesen an unseren Folgen. Mhm. Ich liebe die griechische Mythologie. Griechische? Da kommt der Sprachfehler wieder durch. Mhm. Mythologie. Das ist ja das, was es mir total angetan hat, ne? Also alles, was so mit den griechischen Göttern zu tun hat, insbesondere von Persephone, wie wir in den letzten Jahren gemerkt haben, das holt mich schon ab. Ich habe auch mal was Nordisches gelesen, aber griechische Götter ist auch was zurzeit viel rauskommt, ja. Mhm. Und was ja dann so ein Trend ist. Ich weiß gar nicht, ob so viele andere Sachen habe ich nicht gelesen. Ich liebe aber vom Prinzip her auch noch, also alles, was ägyptisch ist, ne, was so pharaonmäßig und diese ägyptischen Götter, das finde ich auch noch spannend. Kann ich jetzt aber kein Buch zu nennen, aber das ist mir noch bei... Ist mir noch in den Sinn gekommen bei Mythologie.
Okay, cool. Ja, ich finde nämlich auch, ich habe dann so ein bisschen rumrecherchiert und nochmal geguckt, was sind denn jetzt eigentlich nochmal die ganzen griechischen Götter? Und dachte mir, ja doch, wenn man sich das so anschaut, man kennt die alle. Und garantiert hat man im Schulunterricht ja die Sachen auch so ein bisschen durchgenommen. Da ich dachte, okay, es ist doch noch einiges hängen geblieben. Und das ist ja auch seit Jahren mal so ein Vorhaben von mir, dass man wirklich die... griechische Mythologie, jetzt nicht auf einmal, aber halt immer mal wieder halt einen Mythos dann da liest.
Na, wir waren doch in Berlin auch im Museum, da haben wir doch auch alle griechischen Götter gesehen.
Ja, ja, genau, ich finde, das ist schon cool. Gut, dann sind wir bei N und da ist das Wort Nostalgie. Und zwar war da der Gedanke, ob es denn irgendwie Bücher gibt, die einen so in der Kindheit, Jugend oder wie auch immer irgendwie geprägt haben. Also die einen so ein bisschen nostalgisch machen, an die man irgendwie gerne zurückdenkt oder ja, wie auch immer man das halt interpretieren mag. Gibt es denn bei dir sowas?
Ja, also es ist halt immer das erste Buch, was ich im Kopf habe, ist das erste Buch, was ich glaube ich wirklich so eigenständig gelesen habe, ist Die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Das wird immer das Buch bleiben, was drin ist. Und dann habe ich mir auf einer Klassenfahrt, wow, wie man sich an so gewisse Details noch erinnern kann, sich aber Sachen jetzt einfach nicht merkt, ne? Habe ich mir Das kleine Gespenst dann geholt von Ottfried Preußler. Das war auch noch sehr schön. Und ansonsten, finde ich, war die Jugend sehr geprägt von den Büchern, die man in der Schule lesen musste. Das war ja am Anfang noch ganz entspannt als Einstieg, ne, mit Ronja Räubertochter oder Emil und der Detektiv. Aber dann irgendwann wurde es echt anstrengend. Aber also... klassische Reihe ist auch immer noch Harry Potter tatsächlich, weil ist ja genau meine Jugend. Also ich habe die ja wirklich in den Altersstufen quasi gelesen. Ich bin mit Harry durch die Jugend gegangen. Tatsächlich. Ja. Und das letzte Buch, in dem er ja 18 ist, habe ich mit 19 gelesen. Also das passt sehr gut zusammen. Ja. Aber das sind so die nostalgischen Bücher, weil ich erinnere mich, also Harry Potter jetzt im Speziellen, da erinnert man sich auch immer noch an diese Zeiten oder was man damit verbunden hat. Wie gesagt, der letzte Teil war kurz bevor ich ausgezogen bin. Also das habe ich in der Zeit gelesen, wo ich meine Sachen gepackt habe, bevor ich zum Studium weggegangen bin.
Ja, ich muss wirklich überlegen. Ich bin tatsächlich nicht so der Bücherwurm gewesen früher. Ich weiß, so die ersten Bücher waren bei mir die Hexe Lilly. Das ist so eine Buchreihe gewesen. Ja. Also da gab es halt auch mehrere so Ausgaben. Dann war ganz lange nichts. Dann waren halt auch so diese Schulbücher. Aber ich muss sagen, wir haben keine coolen Bücher gelesen, sondern so ganz verstaubte alte Sachen. An die kann ich mich auch gar nicht erinnern. Ich war schon immer mehr der Mensch, ich habe viel Hörspielkassetten dann früher gehört. Und ich würde sagen, das hatten wir auch schon, das ist, glaube ich, genau auch das Thema von unserer ersten Folge gewesen. Bei mir war es Twilight, wo ich dann so komplett ins Lesen gekommen bin. Ja, das war mit 15.
Ja, weil bei mir war es dann mit 20, als es rausgekommen ist. Da war ich zum Studium schon weg und ich war zu Besuch zu Hause. Und da habe ich mir dann Teil 1 und Teil 2 gekauft. Kann ich mich noch genau dran erinnern, wie ich in dem Buchladen war. Weil die Kassiererin dann auch gesagt hat, oh ja, ist richtig gut, ich bin auch der totale Fan. Das war, bevor der ganze Hype so richtig angefangen hat.
Nee, weißt du, mitten im Hype dabei.
Ah, du warst mitten im Hype dabei.
Ja, ja.
Ich habe es tatsächlich vor dem Hype gelesen und dann ab Teil 2 ging es ja dann auch erst so richtig los mit dem Hype. Der erste ist so ein bisschen drunter geblieben, finde ich, und dann der zweite und dann ging es viral quasi.
Ja, also bei mir war es Twilight und das war ein paar Jahre lang. Habe ich Twilight gelebt und geliebt und das war mein Ein und Alles. Jedes Double, Triple, Quadruple, was auch immer, Feature im Kino wurde geguckt. Das war meine Welt. Ja, nee, aber ich meine, so ist man zum Lesen gekommen und danach ging es ja weiter mit den ganzen anderen Reihen, die dann so danach rausgekommen sind, so Hunger Games und was weiß ich was. Aber von dem her, ich habe jetzt gar nicht so das Krasse. Ach doch, genau, eine Sache. Ich habe früher so zum Einschlafen, habe ich mit meiner Mama immer Märchen gelesen. Und ich weiß nur so, das irgendwie, das Prägnanteste davon ist, ich weiß nicht, wie es heißt, heißt es Goldlöckchen, wo sie in das Haus mit den drei Bären kommt und dann quasi irgendwie sich in das Bett von dem, keine Ahnung, Bären reinlegt. Dann isst sie von dem Teller von dem einen Bären und so. Also ich bringe die Geschichte auch nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß nur, das war eins der Märchen, das habe ich fast jeden Abend lesen müssen mit meiner Mama.
Also deine Mama hat das mit dir lesen müssen?
Ja, aber halt auch, bis ich dann irgendwann halt in der Grundschule das dann schon auch mitlesen konnte. Und dann habe ich es ihr vorgelesen. Also, dass man es so zusammengelesen hat.
Oh Gott, ein Märchen, das ist ein bisschen traumatisierend tatsächlich, weil ein Märchen mit einem sehr traurigen Ausgang. Das, was mir noch sehr prägnant im Kopf ist, ist das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Oh Gott. Wenn du schlecht drauf bist, lies dieses Märchen nicht.
Oh, ich weiß tatsächlich nicht, um was es geht. Um was Traumatisches. Okay, muss ich mal nachlesen.
mach mal, genau.
Mach mal.
Okay, mach mal.
Dann gehen wir mal zu O über. Und das ist Organisation. Und zwar, was organisiert man in einer Welt voller Bücher? Das Bücherregal. Oder halt, also vielleicht auch nicht beide Oder? Von uns, aber eine.
Das bist du. Ich gebe das offen und ehrlich zu. Ich habe es mir auch genauso aufgeschrieben. Habe ich gerade eine Ordnung? Nein. es ist absolut chaotisch. Es liegen überall Bücherstapel. Aber mein Traum, ja, also meine Vision ist, dass ich mein...
Genau, wie würdest du sie...
Wie stelle ich mir mein Bücherregal vor? Ich würde sie nach Genre ordnen oder beziehungsweise Raum, also zum Beispiel die ganze asiatische Literatur würde ich schon in eins packen, da würde ich jetzt nicht nach Krimi oder sowas unterteilen, also so, aber sonst so grob Genre und dann Autoren alphabetisch und Reihen bleiben aber zusammen.
Oh, was, gibt's Leute, die trennen das?
Ja.
Oh Gott.
Es gibt ganz wilde Sachen, weil die dann zum Beispiel den Titel machen oder sowas oder was auch immer.
Nein,
aber Reihen müssen zusammenbleiben.
Nee, ich bin komplett bei dir. Ist ja bei mir auch so. Also bei mir, ich habe, oh, pass auf, das haben wir auch schon mal erzählt, wie meine Reihenfolge oder wie bei mir Bücher sortiert sind. Also es gibt das Bücherregal. Da sind die
das
Bücher
ist die
nach,
Grundlage, ja.
Ja, das Bücherregal. Da sind die Bücher nach Genre sortiert und in dem Genre alphabetisch, so wie du gesagt hast.
Titel oder Autor?
Autor. Und nach Nachname des Autors. Oder der
ja,
Autorin.
Genau, so würde ich es auch machen.
Genau.
Also ich habe die Vision, die du schon hast.
Ja. So, aber pass mal auf, das ist das eine Bücherregal. Und dann habe ich ja irgendwann angefangen, weil das Bücherregal reicht ja nicht. Gibt es noch das zweite Bücherregal. Dort sind meine, das ist ein bisschen mein Sub, weil halt auch nicht ganz, weil ich könnte jetzt auch keinen reinen Sub-Bücherschrank haben. Also gibt es das Bücherregal mit ein bisschen Sub, dann gibt es das Bücherregal, was nur Sub ist und dann gibt es hier meinen Stapel neben dem Bett. Das ist der Sub, der demnächst gelesen werden möchte. So.
Das ist so geil mit dem, das Bücherregal reicht nicht mehr, dann habe ich das halbe Subregal, so ein bisschen Subregal, dann habe ich den Substapel, der bald gelesen wird, das ist schon ein bisschen geil tatsächlich. Also, ich habe eigentlich nur Sub. Nee, das stimmt nicht. Ich habe ja schon relativ
Nein,
viel gelesen.
Nein,
aber
eben. Das stimmt wirklich nicht.
Die Aufteilung ist ein bisschen großartig tatsächlich.
Ja, aber so hält sich das jetzt auch seit fast einem Jahr.
Naja, würde ich sagen, es wird zur Konstante.
So, die nächste Frage mag ich sehr gerne. Nicht nächste Frage, den nächsten Buchstaben. P für Protagonist. In. Wer sind denn deine Lieblingsprotagonisten aus den Büchern, die du bisher gelesen hast? Und dann habe ich es auch so ein bisschen erweitert mit, gibt es jemanden, mit dem du gerne befreundet sein möchtest, irgendjemanden, den du gerne in deinem Leben haben möchtest oder auch optional, wer ist der absolute Book-Boyfriend oder Book-Crush?
Oh Gott!
Also ich habe zu allen drei
neu
Sachen
dazu
geführt?
Antwort.
Ja, das habe ich neu dazu gefügt, als ich mir Gedanken gemacht habe.
Ja, das ist schön, weil ich habe das nämlich nicht mehr gelesen tatsächlich.
Dann fange ich also doch mal an, weil dann kannst du dir meine Antworten abluren. Mhm. Also ich bin meine Bücher durchgegangen, habe überlegt, okay, was sind denn die Bücher, in denen mir irgendwer noch so im Kopf geblieben ist? Und als erstes kam mir von Beth O'Leary The Switch. Auf Deutsch Time to Love, tausche altes Leben gegen neue Liebe. Das Buch habe ich zu Weihnachten meiner Mama geschenkt und die hat mir jetzt auch die Woche erst gesagt, oh Jenny, ich habe das Buch gelesen, ach, das ist ja so eine schöne Geschichte und oh, danke für dieses schöne Buch. Und mir ist das Buch auch so im Kopf geblieben und zwar ist es Eileen. Das ist die Großmutter. Also in dem Buch geht es ja darum, dass Enkeltochter und Großmutter quasi die Leben tauschen. Aber also nicht so Freaky Friday-mäßig, sondern wirklich, dass die Tochter geht quasi in das kleine Dorf, wo die Oma wohnt und die Oma geht nach London in die Stadt und wohnt jetzt in der Wohnung von ihrer Enkelin. Und die leben quasi wirklich einfach das Leben des anderen mal für eine gewisse Zeit. Und ich finde Eileen, die Großmutter in dem Buch, ist einfach so eine coole Frau. Und ich denke mir immer so, wenn ich im Alter mal so tough drauf bin und einfach sage, ich lebe jetzt mein Leben, ich habe Spaß und ich habe Freunde und ich habe meine Hobbys und so weiter. Ich finde, das ist für mich das, wo es halt hingehen sollte. Ich finde, das ist einfach so ein cooler Mensch. Und ich dachte mir so, so eine Eileen im Leben zu haben, ist auch was Cooles, weil die kann wirklich so viel und die ist einfach so eine coole Frau. Dann weiter mit coolen Frauen. Ja, Catmere Academy, ich liebe einfach Macy. Also, wenn ich Macy irgendwie in meinem Freundeskreis haben könnte, mega geil, würde ich mich super freuen. Ich liebe Macy einfach. Habe ich ja auch mit Tracy Wolf damals drüber gesprochen, dass Macy mein Lieblingscharakter ist. Ja, weil ich dann schon bei Crave und der Catmere Academy war, kam mir dann auch, ja, wer ist denn der absolute Crush? Ich würde mal sagen Hudson. So, das sind meine Antworten.
Das ist totale Überraschung. Hoppala, jetzt war ich ein bisschen zu laut. Also, fangen wir an. Also, ProtagonistInnen, die hängen geblieben sind. Es muss erwähnt werden, es wird auch nochmal erwähnt werden, aus ein wenig Leben. Willem und Jude, das sind schon, also, und beide auf unterschiedliche Arten, aber das sind schon Charaktere, die hat man sehr lieb gewonnen. Und das kann, also, das würde auch im echten Leben passieren. Die sind einfach gute Menschen. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, Duichi aus Offene See.
Ja, danke, also, dass du sie erwähnst.
So eine weise Frau, die das Leben liebt und ihr Ding so durchzieht. Also das ist auch schon, ich fand, das war ein sehr bemerkenswerter Charakter. So, und jetzt kommen wir zum Book Boyfriend. Das ist echt nicht er. Hudson ist mir auch eingefallen. Aber ich glaube, ich würde mich für den dritten Teil von Mona Kastens Feel Again-Reihe beziehungsweise Feel Again von Mona Kasten entscheiden. Wie heißt er denn nochmal?
Ich habe exakt, ich bin vorher auch alle von den Mona Kasten Büchern durchgegangen, weil ich mir auch dachte, irgendeinen von denen fand ich doch auch super cute.
Ist es Isaac mit der Farm. Genau, Isaac würde ich auch nehmen. Ich fand ja auch den ersten Teil gut. Und da mochte ich auch den Protagonisten sehr gerne. Das war so der Caden, das war auch so der erste, das war der erste Book Boyfriend Crush, aber ich würde jetzt Isaac nehmen tatsächlich.
Ich habe, also wenn ich aus der Reihe, bin ich bei Spencer. Ich mag das zweite Buch ja so gerne. An das kannst du dich nicht mehr ganz so erinnern.
Irgendwann. Ja, weil da hat mir die Geschichte nicht ganz so gefallen. Ich kann verstehen, warum du Spencer magst, aber mir ist Dorn irgendwann tierisch auf die Nerven gegangen. Hm. Einfach. Also das war irgendwie nicht so, das war nicht meine Geschichte.
Ja.
Aber
muss ja auch.
Ja,
nicht.
Oder Nikolai. Oho. Nikolai würde ich auch nehmen.
Nikolai. Ja, ich habe auch kurz überlegt, ob ich Cass mit aufnehme, weil ich mir dachte, weißt du, so einen toughen Typen einfach in seinem Leben zu haben. Also nicht als Bookboyfriend, aber so als, dass man den im Leben hat.
Ja, ja, auch großartig. Ja.
Schon, oder? Ja, okay, cool. Ja,
gibt schon gute Charaktere.
Ja,
ProtagonistInnen.
Ja.
Gut.
Dann R wie Rezension. Und dann jetzt die Frage aller Fragen. Erstens, liest du überhaupt Buchrezensionen? Und wenn, dann vorher oder nachher? Also bevor oder nachdem du das Buch gelesen hast?
Also ich bin kein klassischer Rezensionsleser, würde ich sagen. Also ich lese nicht die Rezensionen auf Amazon oder Goodreads oder anderen Sachen. Ich bin so YouTube, ja, also BookTube oder Bookstagram. Das sind ja auch so eine Art Rezensionen, wenn die ihre Bücher bewerten.
Ja, hast vollkommen recht. Ja, ja. Mhm.
Ja, das sind so meine Rezensionen. Ich bin nicht dieser klassische Textleser, was das angeht. Mhm. Und ich würde eher sagen, dass ich Empfehlungen daher kriege. Also ich gucke mir nicht explizit Videos an, damit ich sehe, was die Meinung davon ist, sondern ich gucke mir generell diese Videos an oder die Beiträge auf Instagram und kriege dadurch Interesse an den Büchern. Aber ich lese danach nicht die Meinung von anderen nochmal durch. Ich tausche mich dann lieber mit Menschen in meiner Umgebung aus, die hoffentlich das Buch gelesen haben. Aber ja, also Rezensionen lesen tue ich tatsächlich nicht.
Ja, nee.
Wir unterschiedlich tatsächlich.
Genau.
Ja.
Ich lese nämlich schon Rezensionen. Und aber auch nicht davor, im Sinne von, ich lasse mich inspirieren, was ich als nächstes lese, sondern wenn ich ein Buch beendet habe und es bei Goodreads eingetragen habe, kommt ja danach immer schon so eine E-Mail mit, andere fanden auch toll oder dann sind da schon so ein paar Rezensionen angeteasert und meistens rutsche ich darüber dann immer hinein und lese dann die anderen Bewertungen. Also nicht super viel, aber ich skippe dann so ein bisschen drüber und schaue es mir an. Oh, was fanden denn die anderen? Oh ja, den Teil fand ich auch cool. Und ich mag dann sogar wirklich die Rezensionen, die auch mit Spoilern sind. Also es steht ja meistens da, Vorsicht, Spoiler. Und dann lese ich mir das gerne durch und dann wirklich schon so im Detail, was die Leute halt über bestimmte Sachen fanden. Das mag ich schon gerne, weil das ein bisschen so wie so ein Austausch halt ist. Und ich das einfach total spannend finde, was auch andere halt über die Bücher zu sagen haben, weil es schon auch ganz oft war, dass ich mir dachte, sehe ich ja gar nicht so. Oder nee, das fand ich ja voll langweilig. Wie kann man das denn jetzt toll finden? Weil das ist ja genau das Interessante dran. Und ansonsten ist bei mir auch eigentlich eher so Bookstagram, BookTok, BookTube, was auch immer, dass man da dann halt so seine Empfehlungen halt bekommt und das dann so diese gesprochenen Rezensionen sind, aber ja, das sind für mich auch eher so die Buchempfehlungen dann. Und halt, ich habe ja meine eigenen Influencer, meine Freunde, die Bücher lesen, das ist ja auch was, worüber man dann sehr beeinflusst wird.
Das stimmt, das ist auch, aber auch, finde ich, nochmal der persönliche Austausch dann. Also das ist...
Ja, ich finde das auch ehrlicherweise
am schönsten. Das Lesen ist einfach irgendwie so fremd, ja, ja.
Ja, gut, dann S für Seitenzahl. Beziehungsweise, ja, also gibt es irgendwie eine Länge an Büchern, die du gerne magst?
Oder, ja, kurze Antwort, lieber kurze Bücher, lange Bücher, schreckt dich irgendwas ab?
Ja, also alles über 1000 Seiten ist schon abschreckend. Also muss ich sagen, wenn es vierstellig wird, dann ist schon hart, weil dann ist auch meistens Bibelpapier. Ja, mhm. Und durchsichtig, das ist schon viel Text. Kommt natürlich dann auch drauf an, wie groß ist die Schrift, wie ist der Satz. Ja, also zum Beispiel die Cadme Academy Bücher, das letzte hat ja 1100, irgendwie sowas in dem Dreh. Oh. Da ist natürlich, die Schrift ist nicht super klein. Es gibt sehr viel Rand, ja, überall. Das geht, aber so eine Bücher höre ich dann lieber tatsächlich mittlerweile. Da schreckt mich das Lesen einfach ab, weil das auch so anstrengend ist, dieses Buch in der Hand zu halten, ja.
Ja.
Ich bin eher zurzeit der Fan von kürzeren Büchern. So 200 bis 300 Seiten ist optimal. Bis 400 geht noch, ab 500 muss ich sagen, wird der Atem schon schwerer. Ja, aber also ab 1000 ist schon echt, das ist schon heavy.
Ja, nee, find ich auch. Also es gab eine Zeit lang, da habe ich eigentlich nur lange Bücher gelesen. Da waren eigentlich jedes Buch standardmäßig irgendwie so 500 Seiten lang. Und das ist ja nichts Neues. Zurzeit ist wirklich eher die kurzen Bücher. Und das ist auch wirklich gerade im Moment, dass wenn ich sehe, das Buch hat über 200 Seiten, dass ich da dann schon anfange, mir Gedanken zu machen, ob ich es überhaupt in die Hand nehme. Wenn es unter 300 Seiten ist, kann ich mich meistens noch überwinden. Aber das ist gerade meine Schmerzgrenze, weil ich ja jetzt erstmal wieder auch irgendwie reinrutschen muss ins Lesen.
Ja.
Und da ist halt genau sowas wie die Cadme Academy mit ihren 700, 800 Seiten. Auf Englisch sind sie ja ein bisschen kürzer. Boah, es schreckt halt schon ab.
Aber ich sag dir, Mitte April ist es soweit.
Ja.
Da kommt der 6. Band in Deutsch raus.
Ich weiß, ich bin schon auch gehypt. Also ja, ich weiß, du hast mir das, ja, kurzer Spoiler zwischendurch, es wird auf Deutsch einen wunderschönen Farbschnitt geben.
Ach, Farbschnitt geben. Ah. Mm. Da haben sie sich nochmal selbst übertroffen. Also wenn der nur ansatzweise so aussieht wie auf den Bildern, dann knie ich nieder in der Buchhandlung. Ich habe das in der Arbeit gesehen. Ich habe das in der Arbeit zufällig entdeckt. Und dann hat so die Freundin so, was ist los? Und ich so, schau es dir an, wie schön es ist. Und sie so, oh mein Gott, es ist schön.
Ich glaube, vielleicht fängt damit ja auch wieder die Phase an mit langen Büchern.
Es ist, ich glaube, generell muss einfach die Phase mit den Büchern wieder anfangen. Und dann,
ja,
dann egal, wie lang die sind.
Ja. Aber wie du gerade sagen wolltest, Tendenz eher kürzere Bücher. Definitiv.
Ja.
Die kann man, die sind so ein bisschen leichter verdaulich, würde ich sagen.
Ja.
Dann, ja, nächste Frage. Taschenbuch für Tee oder Hardcover?
Ja, ich weiß, da bin ich jetzt, glaube ich, eher unpopular opinion. Ich mag Taschenbücher. Ich habe viele Hardcover, was manchmal auch total bescheuert ist, weil man kauft sich als Hardcover, ein Jahr später kommt es als Taschenbuch raus und man denkt sich so, okay, ich hätte auch einfach das Jahr warten können, aber nein, ich muss das ja gleich haben. Aber ich mag mehr Taschenbücher. Ich finde, die sind irgendwie handlicher.
Ich auch. Also ich mag Hardcover eigentlich gar nicht. Außer es sind so Special-Ausgaben oder wie halt jetzt bei mir auch die Cadme Academy zum Beispiel sind bei mir auch Hardcover mittlerweile, weil die halt als Taschenbuch,
ja, okay,
einfach nicht rauskommen.
Die sind aber auch wunderschön, ja.
Ja, genau. Also bei sowas bin ich dabei, aber ich finde so zum regulären Lesen, nee. Ich habe auch ein paar Bücher, die wir ja von den ersten Buchforschern, die wir gemacht haben, die man dann sofort kaufen musste, weil, wie du gerade sagst, musste man sofort kaufen, die immer noch nicht gelesen sind. Als Hardcover, ich denke mir so, mein Gott, wozu hat man das als Hardcover gekauft? Ja, sie sind schon schöner, das muss man sagen. Natürlich ist es schöner, ein Hardcover rumstehen zu haben, aber irgendwie auch nicht, weil ich mag den Look von Taschenbüchern schon.
Bin ich ganz bei dir.
Ja.
Ist aber gefühlt eher die
Minderheit.
Da sind wir eher in der Minderheit, ja.
Krass.
Weil viele halt sagen, der kommt halt leichter ein Knick rein, auch ne, in den Umschlag oder das mit den Leserillen. Viele finden einfach das Haptische auch vom Hardcover besser, aber ich finde, das ist irgendwie, das ist so sperrig.
Ja, nee.
Keine Ahnung.
Nee.
Irgendwas hakt da. Ja.
Nee, bin ich dabei. So, wir haben es sogar jetzt schon fast durch. Beziehungsweise Ü für Übersetzung oder halt Übersetzer. Da muss ich gestehen, das ist mehr so dein Teil.
Naja, du liest ja auch viel im Original, also in Englisch. Aber ich finde, also da kommt jetzt kein Monolog oder sowas. Ich finde einfach, man redet viel zu wenig über die Rolle der Übersetzer. Weil wenn du weil das ist der Knackpunkt. Wenn du eine schlechte Übersetzung hast, dann macht dieses Buch einfach keinen Spaß. Und das ist so wichtig, dass du jemanden hast, der das auch versteht. Und das hat ja nicht nur was damit zu tun, dass er die Sprache gut kann, sondern er muss das Ganze ja verstehen und in was übersetzen, was funktioniert. Ja, du kannst das ja nicht nur 1:1 übersetzen. Das geht ja nicht, sondern du musst das ja auch richtig rüberbringen. Und ich finde, das ist so essentiell. Das ist mir auch aufgefallen, vor allen Dingen was asiatische Literatur angeht, weil diese Sprachen ja völlig anders funktionieren als die deutsche Sprache. Und wenn du da eine schlechte Übersetzung hast, dann ist das Buch für die Mülltonne. Und darum finde ich, das wird einfach viel zu wenig wertgeschätzt, was die Übersetzer da leisten. Und das finde ich, sollte man mehr erwähnen. Ich will es mir jedes Mal wieder vornehmen, wenn man ein Buch liest, was nicht auf Deutsch erschienen ist, in der Ursprungsform, dass man die Übersetzer einfach mitnennt. Einfach, ja, um die ein bisschen mehr zu appreciaten.
Ja, vor allem hast du voll recht, weil, also ich glaube, besonders auch bei asiatischer Literatur ist es mehr wie, ich übersetze dieses Buch, sondern du musst es ja quasi in ein anderes Sprachsystem übertragen, in wie anders kommuniziert wird, weil in asiatischer Literatur wird anders kommuniziert, ja.
Das ist richtig, die asiatische Literatur, die ist ja nicht so, die ist nicht so emotional, die ist nicht so ausschmückend, ja, da werden weniger Adjektive verwendet. Und das ist mir ist das aufgefallen, als ich Der Schlüssel gelesen habe, aus dem Kass Verlag, ja, weil da haben sie es ja reingeschrieben, die haben eine andere Übersetzung gehabt, als das, was in einem großen Verlag erschienen ist. Und die Übersetzung, hat sie dann erklärt, die ist viel zu blumig, ja, die japanische Sprache ist nicht blumig, ja, die ist ganz trocken und nüchtern.
Ja.
Und das brauchst du aber, damit diese Texte funktionieren, ja. Und genauso ist es ja auch im Englischen. Du bringst da ein, du musst das Gefühl einfach mit rüberbringen. Und das funktioniert einfach nicht, indem du nur stupide übersetzt, ja, sondern das ist, du musst dir dann schon Gedanken machen und musst dann Sachen vielleicht auch anders übersetzen, damit es in dem Kontext einfach richtig ist.
Ich finde zum Beispiel auch, ich glaube nämlich, das war bei der Tracy Wolf Lesung, da war die Übersetzerin mit dabei. Und das war nämlich auch ganz spannend, weil da dann auch ganz kurz, das war doch bei ihr, warst du da mit dabei bei der Lesung?
Ich war nicht mit dabei, aber es war nicht die, also das wird von Michelle Gio übersetzt, die Tracy Wolf Bücher, die macht einen fantastischen Job. Die übersetzt viel in der Richtung und das ist wirklich, also die bringt das auf den Punkt, darum Props to Michelle Gio. Aber das war nicht die, die mit dabei ist, weil du hast gesagt, das war ein anderer Name.
Ah, okay, dann war das, aber doch, es war irgendeine Übersetzerin aus dem Verlag war mit dabei, vielleicht war das gerade nicht der aktuelle Band, sondern irgendein, ich weiß es nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall
also irgendeine Person. Also alle Catmere Academy Bücher wurden von Michelle übersetzt.
Mhm. Okay, dann weiß ich es nicht genau oder vielleicht gehört die da irgendwie mit dazu. Auf jeden Fall ist da dann eben auch so ein kurzer Exkurs zwischen diesen beiden Personen halt entstanden und es war super spannend zu hören, wie sie dann eben halt erzählt hat, ja genau, und die Teile, das war super schwierig, das zu übersetzen, weil dann musstest du das ja quasi im übertragenen Sinne erklären und wie erklärst du denn jetzt das und das, wenn es im Deutschen dafür diese Wörter gar nicht gibt? Oder dann halt auch sowas wie, wenn du halt einen Wortwitz zum Beispiel im Englischen drin hast. Und das kannst du aber so wortwörtlich gar nicht ins Deutsche übertragen. Dann musst du da ja irgendwie einen anderen Wortwitz vielleicht machen oder der Wortwitz geht verloren. Fantasy ist ja genau das Gleiche, wenn da Wortneuschöpfungen sind. Wie überträgst du sowas in eine andere Sprache? Das ist ja bei allen Fantasy-Sachen so. Ja, also das stimmt schon. Und da, ich finde, genau bei sowas ist dann ja auch eben eigene Kreativleistung vom Übersetzer gefragt. Ja, das stimmt schon, muss man echt viel mehr wertschätzen.
Von daher gut, dass wir drüber gesprochen haben.
V für Verlag. Was ist denn dein Lieblingsverlag, wenn du sowas hast?
Ich habe tatsächlich einen, über den ich sprechen möchte. Ich meine, du kennst man kennt die ganzen großen Publikumsverlage, ja. Penguin Random, wo Heine dazu zählt oder Penguin oder Diana, die kleineren Verlage, ja. Oder Ullstein, Pieper, was auch immer, die kennt man alle. Aber es gibt einen Verlag, der wurde neu gegründet und ich habe mir das Datum, das Jahr nicht aufgeschrieben. Ich bin der Meinung, vor 2 Jahren wurde der neu gegründet und der hat sich zum Ziel gesetzt, Bücher nachhaltig zu verlegen. Und das ist der Kiona Verlag. Da waren wir auch auf der Frankfurter Buchmesse, die hatten so einen ganz kleinen Stand und der Verlag wurde von Lars und Flo gegründet. Die machen das beide in Teilzeit. Ja, die haben nebenher noch Hauptberufe und die sind total sympathisch, die beiden. Die geben sehr viel Einblick auf Social Media, was die so machen. Die haben ein sehr kleines Programm, sehr ausgewähltes Programm, was aber, finde ich, trotzdem nicht zu special ist. Ja, sondern trotzdem eine breitere Masse anspricht, aber schon was Besonderes hat. Und ihre Bücher sind wirklich nachhaltig aufgelegt, denn nur weil da klimafreundlich produziert draufsteht auf den Büchern, ist das noch lange nicht der Fall. Ist total spannend, wenn man mal auf deren Website guckt, da erklären die auch genau, wie das so ist, weil die ganzen Farben, die da mit drin sind oder wie ein Buch gebunden ist, das enthält Stoffe, die nicht recycelt werden können. Ja, und ihre Bücher werden in der Cradle-to-Cradle-Verfahren hergestellt. Bedeutet, dass das Buch wirklich zu 100% recycelbar ist. Und da wird auch auf eine faire Produktion geachtet, also dass faire Löhne gezahlt werden. Und Papier ist auch immer mit viel Wasser verbunden, ne, Papierherstellung. Und auch das Papier wird Wasser quasi hergestellt. Also das ist wirklich sehr spannend. Die haben auch, also wenn man sich die Bücher mal anguckt, das sind alles Hardcover, also die stellen nicht in Taschenbuchform her, aber die haben eine ganz bestimmte Haptik tatsächlich. Ist sehr spannend. Also mit dem Verlag kann man sich mal beschäftigen. Ich finde, das kann man auch unterstützen. Wie gesagt, ist ein kleiner Verlag. Die haben jetzt ihr drittes Programm rausgebracht und es sind wirklich immer spannende Themen dabei. Es sind immer besondere Neuheiten. Sie haben zum Beispiel das Debüt von Jane Campbell rausgebracht und Jane Campbell hat ihr erstes Buch mit 83 geschrieben. Also und das ist durch die Decke gegangen. Das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten gewesen. Ich habe sie noch nicht gelesen, ich habe das Buch aber schon zu Hause.
Okay.
Aber das ist cool. Wirklich so, ja.
Das ist halt ganzheitlich irgendwie schön, dass da viel dahinter steckt einfach. Die wirklich für was Gutes sich also einstehen. Cool.
Und sie erlangen auch immer mehr Bekanntheit. Also es ist wirklich so. Und sie erlangen wirklich viel Zuspruch. Aber ich finde, das kann man ja mal erwähnen. Genau.
Ja, auf alle Fälle. Ja, ich habe jetzt nur mal auch durch mein Bücherregal gelurrt. Ich würde schon auch sagen, ich bin Fraktion große Verlage. Bei mir stehen ganz viele Penguin-Bücher im Bücherregal. Knauer ist auch so ein Renner. Eine Zeit lang war es ja Lux. Mittlerweile merke ich irgendwie, ja. Lux ist auch nicht mehr so ganz mein Verlag. Ja, das ist ein großer Wandel immer, je nachdem, was das Programm halt gerade anbietet.
Ja, du kriegst halt, das Ding ist halt, du siehst halt viel von den großen Verlagen, weil die einfach viel Marketing reinstecken. Das ist das, was viel gekauft wird, so diese kleineren, unabhängigen Verlage, die muss man schon suchen. Da darf man halt nicht in eine große, also zum Hugendubel oder zum Thalia gehen. Finde, gibt's auch. Aber ist halt nicht so präsent tatsächlich.
Ja. Genau. Oh ja. W für Widmung. Liest du denn die Widmungen in Büchern?
Also mittlerweile lese ich die Widmungen immer. Und ich finde, das ist teilweise der schönste Teil mit an dem Buch, weil das so persönlich einfach ist. Also ich finde, man im Alter, je älter man wird, desto mehr lernt man die. Man wird weise, nee, man lernt die so wertzuschätzen. Also ich glaube, ich habe die früher nicht so gelesen oder dann einfach nur so drüber und gedacht, ja, okay, passt schon, ja. Aber ich finde, also ich konsumiere die Widmungen aufmerksamer einfach. Und da sind schon ein paar Highlights also dabei. Manche berühren einen, manche sind super witzig, ja. Marie Grassoff hat mal eins ihrer Bücher den Katzen von Laura Kneidel gewidmet. Das war auch sehr lustig.
Ja, ich finde,
ja,
da bin ich bei dir. Ich würde auch sagen, früher war das so, ah ja, da fliegt man mal drüber, es wurde irgendwas Spannendes gesagt, ja, passt. Und jetzt ist es so, am Ende des Buches, so ein bisschen auch noch, ich finde, das ist einfach so ein schöner Abschluss, dass man dann nochmal die Gedanken von der Autorin liest
und dann auch nochmal hat, okay, wer waren denn die Personen, die irgendwie zum Buch was beigetragen haben? Oder
ja,
ganz oft erfährt man dann ja auch noch so Hintergrundinfos, warum jetzt die Geschichte geschrieben wurde oder sowas. Stimmt, tatsächlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil ich habe auch noch aufgeschrieben, gibt es eine Widmung, die einem im Kopf geblieben ist.
Moment mal, aber es gibt einen Unterschied. Es gibt die Widmung und es gibt die Danksagung.
Ach so.
Die Widmung ist das, was vorne drin steht. Das sind die ersten Sachen. Und die Danksagung ist das, was hinten drin steht. Die Danksagung ist der Abschluss, die Widmung ist der Beginn. Aber ich finde auch,
das wollte ich dir auch sagen.
Ich finde, man liest auch die Danksagung mittlerweile aufmerksamer. Und das ist teilweise der Punkt, wo mich ein Buch zum Weinen bringt. Ich weiß, das war bei Ronja Rönne so, bei dem Buch, wie hieß das denn? Das war auch eins der Forscher. Das mit der Schnecke vorne drauf,
ja,
genau.
Ja. Oh, wie heißt
das war, da haben mich die letzten Sätze dieses Buches, haben mich dieser Danksagung, weil da so viel Wahres einfach dran war, das hat mich wirklich zum Weinen gebracht.
Ja.
Sag ich dir so, ich suche das jetzt raus, erzähl du noch mal was weiter. Ja. Ich schaue jetzt, wie das Buch von Ronja Rönne heißt.
Nee, aber dann hast du komplett recht, die Danksagung, also ich war jetzt gerade bei der Danksagung, genau, dazu der Satz eben, da weiß ich nämlich auch, das war... Oh, wie heißt denn dieses Buch? Oh, ich weiß es gerade nicht mehr. In einem Buch fand ich es dann zum Beispiel super spannend, dass man irgendwie auch den Hintergrund erfahren hat, warum es in dem Buch um Autismus ging, weil die Autorin halt selber Autistin ist und so sowas. Und ich finde immer diese Zusatzinfos super interessant, weil das meistens hat man das gar nicht so auf dem Schirm oder dass dann irgendwie kommt, das wird aus irgendeinem persönlichen Grund, wurde dieses Buch jetzt geschrieben. Aber das, worum es eigentlich geht bei dem Buchstaben gerade, die Widmung, die lese ich auch immer und ich finde das super schön, wenn dann immer dabei steht, okay, welchen Personen wurde das gewidmet oder eben auch bei diesem einen Freundeskreis an AutorInnen, die wir da ja auch kennen und lesen, da finde ich es auch irgendwie immer wieder schön, wenn die sich gegenseitig erwähnen. Und es ist ja auch oft so, dass dann die Bücher irgendwie den anderen Autorinnen zum Beispiel zum Teil mitgewidmet sind. Ich finde, das macht schon auch viel aus. Oder manchmal ist dann ja auch die Widmung irgendwie, oder ist es nochmal was anderes, wenn da so ein Zitat kommt?
Das ist, glaube ich, immer schon noch mit die Widmung, aber oder die erste Seite, das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen.
Aber das finde ich zum Beispiel auch schön, wenn dann, manchmal ist es ja irgendwie ein Lyric oder so oder ein kleines Zitat und dann die Person, an die das gerichtet ist oder sowas. Ach, ich finde das auch super schön.
Ja, das ist schon die Widmung, genau.
Ja, okay.
Ja, das ist halt, das ist auch ganz unterschiedlich. Aber das Buch von Ronja Rönne heißt Ende in Sicht. Das war das auch. Und du hast ja nach quasi einer Widmung gefragt, die einem noch so im Gedächtnis ist.
Mhm.
Und bei mir ist es eine sehr kurze Widmung aus Im Wasser sind wir schwerelos von Tomasz Schiedrowski. Aber die hat schon, also da hatte ich kurz Tränen in den Augen, weil die ist einfach so, die ist klar und die trifft einen so mitten ins Herz. Für Laurent, meine Heimat.
Oh Gott.
Das ist die beste Widmung. Ja. Ja. Genau die gleiche Reaktion hattest du, als ich dir das erste Mal vorgelesen habe.
Ja.
Ist es schön.
Aber das ist es. Das ist so Sache, weil damit kann man auch das so einordnen. Weil dann heißt, weißt du schon, okay, die Geschichte. Oh, boah, ja. Aber okay. Oh Mann, Bücher, echt. Weißt du, mit sowas, es ist nicht mal die Geschichte, es ist die Widmung und eine Danksagung und das kann schon so viele Emotionen auslösen.
So sieht's aus.
Ja, okay, aber tatsächlich geht's auch ein bisschen so weiter und ich finde, das ist jetzt auch ein schöner Abschluss. Z.
Warte, ich werf noch kurz ein, wer jetzt denkt, warte, da fehlen zwei Buchstaben. Achso. Drei. Wir haben Q, X, Y weggelassen, weil da kamen keine guten Punkte raus. So, jetzt Zitate.
Z für Zitate. Also generell die Frage, schreibst du die Zitate raus, markierst du sie und hast du welche, die du dir irgendwo abgespeichert hast oder sowas?
Also, es ist natürlich einfach, wenn man die Bücher auf dem Handy liest, weil dann kann man Screenshots von machen. Ich habe ich habe zu spät angefangen quasi, aber ich versuche immer Post-its dran zu machen an Sachen, die ich schön finde, ansetzen. Mache ich leider auch nicht immer, weil ich nicht immer die Post-its dabei habe. Ich schreibe sie mir aber nicht raus, das ist zu umständlich. Weil wenn mir das Buch so gut gefallen hat, dass ich viel markiere, dann behalte ich die auch. Aber ansonsten, glaube ich, mache ich einfach ein Foto davon und markiere es mir auf dem Handy. Weil rausschreiben ist zu anstrengend, sage ich dir so, wie es ist.
Ja, das ist das. Ja. Ich denke mir das so oft, ich würde das so gerne machen. Weil ich finde, so die Zitate, also man markiert sich die ja, also ich bin auch Fraktion, ich markiere sie mir. Das ist ganz oft so, dass einem das viel zu spät einfällt und man währenddessen schon beim Lesen denkt, oh, das ist gerade richtig schön und das ist schön. Und irgendwie gefühlt beim 10. Zitat kommt dir, okay, ich soll es jetzt mal markieren, weil so. Und ich finde, man macht es auch viel zu selten, dass man die Bücher mal durchgeht und guckt, was für schöne Sachen man denn sich da markiert hat. Weil man markiert sich die ja nicht ohne Grund. Und deswegen denke ich mir immer, ich würde mir das eigentlich schon gerne rausschreiben. Aber wie du sagst, das macht man halt einfach nicht. Ja, also ich habe ein Zitat, das hatte ich auch auf meinem Kalender mal stehen. Also das Buch ist aus Dash and Lily. Dash and Lily's Books of Theirs von Rachel Cohn. Ist ein Weihnachtsbuch. Und das Zitat ist: So even though it doesn't seem like anything's changed, things change all the time. Mostly in little ways. That's how it goes. Und irgendwie, ich finde, das habe ich mir zu so einer Zeit rausgeschrieben, wo ich das Gefühl hatte, dass man so festsitzt und irgendwie ist alles doof. Und dann habe ich das Buch gelesen, dachte mir, doch stimmt. Es irgendwie, Dinge verändern sich und auch manchmal sind es so Kleinigkeiten und irgendwie für mich war das so ein bisschen, okay, Sachen werden wieder besser. Ich weiß nicht, ich finde das ist das, was das Zitat halt in mir ausgelöst hat, deswegen, ich finde das Zitat auch immer noch wunderschön.
Ich habe zwei Zitate aus, ein von Hanya Nagihara. Es ist wirklich das Buch, was mir echt noch, also es hängen mir ja so 2-3 Bücher nach, ne, aber das Buch ist wirklich, das wird, glaube ich, für ewig und immer in meinem Gedächtnis bleiben. Das erste Zitat ist: Warum fanden die Leute solche Freundschaften bewundernswert, wenn man 27 war, aber suspekt, wenn man 37 war? Warum zählte eine Freundschaft weniger als eine Beziehung? Warum nicht sogar mehr? Zwei Menschen, die Tag für Tag zusammenblieben, nicht durch Sex oder körperliche Anziehung, nicht durch Geld, durch Kinder oder gemeinsamen Besitz aneinander gebunden, sondern allein durch das gegenseitige Einverständnis, zusammenzubleiben, das gemeinsame Bekenntnis zu einer Verbindung, die sich jeder Festschreibung entzog.
Oh.
Das war so die erste Stelle, ja, die mich wirklich abgeholt hat in diesem, das war davor schon, aber die ist mir schon sehr im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, die habe ich mir auch 2-3 Mal im Hörbuch angehört.
Mhm.
Ja. Und das zweite, also es geht ja viel um Freundschaft in dem Buch einfach. Das zweite ist, ich glaube, der Trick bei Freundschaften besteht darin, Menschen zu finden, die besser sind als man selbst. Nicht klüger, nicht cooler, sondern liebenswürdiger und großzügiger und nachsichtiger. Und sie dann für das wertzuschätzen, was sie dir beibringen können. Und ihnen zuzuhören, wenn sie dir etwas über dich sagen. Ganz egal, wie schlecht oder gut es ist. Und ihnen zu vertrauen, was der schwierigste Teil ist. Aber auch der Beste. In dem Buch wird sehr viel Wahres gesprochen.
Ja, schau. Und schau mal, wie schön ist das, alleine diese Zitate zu haben. Richtig schöne Zitate. Mhm.
Das waren so, ich hätte ja auch die nehmen können aus Offene See. Die sind auch wunderschön, ja, die Zitate. Aber also ich finde, es gibt immer irgendwas in so Büchern, wenn die dich irgendwo so emotional abholen, dann hast du da auch oftmals so Sätze drin, die dich einfach treffen. Aber es ist so faszinierend, weil es ist bei jedem einfach was anderes.
Ja, ja. Und ich finde, das ist ja auch das Schöne dran, dass es so subjektiv ist. Weil da kann der gleiche Satz stehen, aber man für sich selber hat da irgendwie was anderes Emotionales dahinter. Oder es kommen einem andere Gefühle dazu. Ja, das ist eigentlich genau das Schöne an Büchern. Ja, du.
Das war doch jetzt ein schöner.
Ja. Das ist das Ende.
Ein schöner Abschluss für die Folge. Das ist das Ende. So sieht's aus. Und es hat jetzt länger, also ich hätte gedacht, wir wären schneller durch mit den ganzen Sachen, aber wir hatten wie immer viel zu erzählen. Es ist jedes Mal wieder aufs Neue faszinierend. Na gut, dann hoffen wir, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns und wir konnten euch unterhalten. Was sind denn eure Gedanken zu diesen ganzen Punkten? Nehmt ihr auch alles als Lesezeichen oder macht ihr Eselsohren in die Bücher? Bereitet ihr den Büchern physische Schmerzen und mir damit auch? Ja, markiert ihr euch Sachen? Habt ihr Lieblingszitate? Ach, es gibt so, man kann so viel über Bücher reden. Es ist einfach immer wieder schön. Ja, ansonsten freuen wir uns darüber, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, meine Lieben, bleibt gesund.
Schön war's.